Schönen guten Morgen. Hey, ich freue mich, heute predigen zu dürfen, weil mein Praktikum quasi jetzt mit einem praktischen Teil beginnt, nämlich mit einer Predigt. Das ist immer ganz schön. Also der theoretische Teil meines Studiums ist jetzt quasi beendet. Bachelorarbeit ist Samstag abgegeben. So, somit ist der theoretische Teil jetzt erstmal hinter mir. Jetzt geht es in die Praxis, Zwischenpraktikum bzw. Hauptpraktikum und dann anschließendes Vikariat in der Mosaic Family. Was meine Aufgaben sein werden und in welchen Campussen alles, das ist noch alles relativ offen. Den Arbeitsplan habe ich noch nicht, aber ich freue mich richtig drauf. Und ich freue mich natürlich drauf, mit einer Predigt zu starten. Ne? Predigen macht Spaß und Wort Gottes ist toll, also perfekt. heute wünsche ich mir, dass diese Predigt dich entweder zum nächsten Schritt bringt in deinem Leben mit Jesus, mit deinem Leben mit Gott oder revitalisierend auf dich wirkt. Dir neue Kraft schenkt, neue Stärke, dich motiviert, dich wieder auf den Weg bringt, mit Gott unterwegs zu sein und wachsen zu können. Das ist so der Wunsch, den ich heute habe. Wir haben heute ein sehr interessantes Thema. Es wird sehr anspruchsvoll, aber ich hoffe, es ermutigt dich in deiner Entscheidung, mit Jesus zu wachsen und hineinzugehen. Mit was beschäftigen wir uns heute? Wir befinden uns aktuell in der Osterserie. Wer hätte es gedacht? Wir haben Ostern für jeden, der das noch nicht mitgekriegt hat. Und wir feiern Ostern. Was bedeutet denn Ostern feiern? Wir feiern ja nicht Ostern, sondern wir haben ja einen Meaning, einen Sinn, der dahinter steckt, den wir feiern als Christen. Ostern ist geschichtlich, also kirchengeschichtlich, so einzuordnen, dass es sich aus dem Passafest entwickelt hat. Und dass Christen feiern, dass Jesus auferstanden ist. Ostern bedeutet, dass Jesus auferstanden ist. Wir feiern es, dass er nicht mehr tot ist. Von der Theorie bedeutet Ostern ganz viel. Wir haben unglaublich viele unterschiedliche Theorien für die Entstehungsgeschichte und Vermutungen und Auslegungen. Ich habe euch mal eine mitgebracht, damit man nicht große Expertise braucht, um sich in dem Thema klar so zurechtzufinden. Ostern ist, wie gesagt, als erstes in der Anlehnung zu Pascha und an der Auferstehung angesetzt und hat diesen Ziel, das quasi wiederzugeben. Warum Ostern? Ostern geht in der altdeutschen Sprache so ein bisschen von dem Thema Osten her. Und mit Osten hat man quasi die Verbindung gehabt, dass die Sonne aufgeht, die Morgendämmerung. Und damit hat man natürlich Jesu Auferstehung verbunden. Ich fand's cool, Stefan kam jetzt nach der Predigt zu mir und sagt, ja, weißt du, wenn du Klöster anguckst, dann hast du den Westherrn und den Ostherrn. Ich so, hä, was? Ja, das sind unterschiedliche Flure. Du kommst von dem einen Flur rein, von Westen, und gehst in den Osten. Und ich dachte mir, ja, cool. Da merkt man schon, dieses Wort hat auch in der Geschichte schon seine Bedeutung. Kirchen waren früher, ganz lutherische Kirchen, waren immer nach Osten ausgerichtet, weil es Richtung Auferstehung deuten sollte. Also wir sehen, die Färbung ist klar. Was hat der Osterhase jetzt damit zu tun? Gar nichts. Null. Der Osterhase ist was völlig Eigenes. Eine theoretisch praktische, heidnische, germanisches Fest. Das ist Ostern. Nämlich feiert man quasi den Frühling. Und der Osterhase steht dafür, das steht für Fruchtbarkeit, Eier nebenbei auch. Deswegen Osterhase und Eier. Nebenbei, für jeden, der das noch nicht weiß, Osterhasen oder Hasen generell legen keine Eier. Ihn gibt's auch nicht. Also der Osterhase existiert nicht. Nebenbei auch, wer das noch nicht weiß, der Weihnachtsmann ist auch nicht echt. Nur so als Info, ne? Also damit das auch klar ist. Ja, wir feiern da einfach etwas, das sich da einfach zusammenpasst oder zusammengepasst hat, weil schlussendlich Christen auch das Wort Ostern oder Ostern quasi von einer Göttin abgeleitet haben, die für die Morgendämmerung, für den Frühling zuständig waren und quasi das hingedeutet haben als, ja, das ist Jesus, das feiern wir. Natürlich hat das schon lange nichts mehr mit zu tun mit dem jüdischen Kalender, wann das wie gesetzt wurde. Das ging dann von jedem Kaiser zu jedem Kaiser, wurde das verschoben, dann kam der gregorianische Kalender. Und jetzt sind wir da, wo wir sind, mit Ostern. Es wurde festgestellt. Aber wir feiern nicht den Osterhasen. Wir feiern nicht den Osterhasen. Wir feiern keine komischen Eier im Garten. Wir feiern Jesus Christus. Und wir feiern nicht nur Jesus Christus, wir feiern seine Auferstehung. Das Zentrum des Festes in Ostern ist es, seine Auferstehung zu feiern. Hey, in der Geschichte ist etwas passiert, das größer ist, das wertvoller, das wichtiger ist als Geschichtsschreibung an sich. Jesus ist auferstanden. Warum ist es so wichtig, dass wir feiern, dass Jesus auferstanden ist? Weil ohne Jesu Auferstehung ist unser Glaube für die Tonne. Er hat keinen Bestand, er hat keinen Wert, er ist nicht relevant, denn es ist nur eine Theorie, es ist nur ein Gedanke. Es kamen Leute mit Theorien, mit Wünschen und sie sind gegangen und mit ihnen diese Theorien. Aber als Jesus kam auf die Welt, so bestand der Glaube in Jesus darin, dass Jesus auferstanden ist. Dass wir uns mit Gewissheit sagen können, es ist Substanz in unserem Glauben. Es ist Substanz dahinter, weil Jesus lebt. Weil Jesus lebt. Und mich begeistert das. Ich bin vom Typ her so emotional, ja, Lobpreiser, klar, ihr kennt mich von der Seite her, aber ich liebe das Intellektuelle. Mich begeistert das Intellektuelle, wenn ich gerade bei der Bibel, bei Bibel lese, gerade bei der, auch der Ausarbeitung, sitze ich vor meinem Tisch und lese mir das so durch und das wird mir wieder neu bewusst und in mir geht so Lobpreis auf und ich muss kurz aufhören, die Arbeit auszubauen, weil ich muss Gott loben. Mich begeistert das und ich hoffe dich auch. Hey, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Unser Glaube hat Relevanz. Amen. Hey, dass Jesus auferstanden ist, bedeutet auch noch, das feiern wir eigentlich auch mit, dass wir auferstehen werden. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber die Bibel spricht nicht davon, dass der Christ stirbt und fertig. Die Bibel spricht von einer Auferstehung. Wir feiern, dass wir auferstehen werden. Hey, es gibt Hoffnung, es gibt ein Besser, es gibt ein Ziel. Und das ist die Auferstehung mit Jesus. Amen. Hey, Jesus kam in diese adamische Schöpfung, in das, was jetzt noch in uns ist. Ja, der Adam, der den Apple tippt, das lebt noch in uns. Das müssen wir quasi noch durchlaufen, aber es ist nicht das, was am Ende bleibt. Wir sind eine neue Schöpfung, sagt die Bibel, wenn wir Jesus annehmen. Es entsteht etwas Neues in uns und das bleibt bis zum Ende. Und das wollen wir uns heute angucken. Wir wollen darüber sprechen, was es bedeutet, diese neue Schöpfung zu werden. Und wir wollen darüber sprechen, was auch Taufe und Heiliger Geist damit zu tun hat. Aber erstmal generell. Das war so ein bisschen das Kapitel. Heute wird über Johannes 3 gesprochen. Und ich will dich ermutigen, wenn du deine Bibel hast, dann nimm, schlag sie auf. Kauf dir eine richtig schöne, teure, große Bibel. Hey, ich sag dir, was das Wort sagt, das du hast, hast du. Was das Wort sagt, das du bekommst, bekommst du. Wenn das Wort sagt, du bist, was bist du es? Hey, und du wirst zu dem, was das Gott sagt, dass du werden wirst. Hey, da ist die Wahrheit drin, Gottes Kraft. Und es ist so wichtig, dass wir unser Leben auf dem Wort Gottes bauen und es lesen und es lieben. Weswegen ich die Handy-App immer nicht so mag, sondern ich will dieses Buch hier. Ja, ich muss, wenn ich Bibel lese, lese ich Bibel. Ich habe nur Gott, mich und dieses Buch. Nichts anderes, was mich irgendwie ablenken könnte. Mach, wie du überzeugt bist, damit will ich gar nicht reden. Aber hol deine Bibel raus, deine Handy-App raus oder lies mit und lasst uns gemeinsam in den Text gehen. Bevor wir in den Text aber tiefer einsteigen, will ich kurz einordnen, wo wir uns bewegen. Jesus ist vorher, bevor er diese Geschichte erzählt hat oder diese Geschichte entstanden ist, war er im Tempel. Hat im Tempel die ganzen Händler rausgejagt aus dem Tempel, weil sie da nicht hingehören. Er erzählte davon, dass er diesen Tempel innerhalb von 3 Tagen aufbauen wird. Und auch hier schon ganz, ganz interessant, bevor Jesus überhaupt zu diesem Punkt kommt, zu erklären, wie du Christ wirst, redet er schon von einer Auferstehung. Es steht drin, dass die Jünger erst dann verstanden haben, von was Jesus gesprochen hat, als Jesus selbst auferstanden ist. In dem Moment, dass Jesus davon gesprochen hat, dass er diesen Tempel aufbauen wird innerhalb von 3 Tagen, haben sie nicht kapiert, um was es geht. Erst als er auferstanden ist. Also Glaube und Jesus hat eine Dimension, die wir nicht verstehen. Die kapieren wir nicht. Die können wir nur verstehen durch Jesus. Und so sehen wir, dass Jesus quasi vorher auch Wunder tut, Zeichen und Leute fangen an zu glauben, aber er zieht sich zurück. Denn er sagt, ja, er kennt den Menschen, er weiß, da ist nicht wirklich gut was drin und er kann da nicht weiter reingehen. Und aus diesem Interesse, aus diesem Glauben von den Wundern, werden wir jetzt von Nikodemus lesen, der deswegen zu Jesus gekommen ist. Nach diesem Text geht Jesus, also nach der Passage, ist die Geschichte von Jesus mit der Frau am Brunnen, mit dem Wasser. Und das wird später nochmal eine ganz kurze Relevanz haben für die ganze Predigt. Genau, aber als erstes starten wir mit unserem Text. Lass uns zusammen aufschlagen, Johannes 3, 1 bis 2. Und mein erster Punkt ist, es passiert anders, als du denkst. Es passiert anders, als du denkst. Vers 1. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht bei ihm ist. Nikodemus kommt zu Jesus und beginnt ihm erstmal hier mit Honig um den Mund zu schmieren. Ja. Jesus, du Lehrer, wir wissen, wer du bist. Ja, wir, das ist die Pharisäer, das Pharisäertum, das Jesus eigentlich gar nicht so gemocht hat. Also irgendwie leben da zwei Dinge in Nikodemus und er versucht, Jesus irgendwie zu schmeicheln. Aber wir sehen, dass Jesus da relativ scharf gleich antworten wird. Nikodemus war wahrscheinlich dabei, als Jesus diese Wunder getan hat. Und in ihm entstand ein Interesse. Gott hat etwas gerührt in seinem Leben, das ihn dazu gebracht hat, dass er zu Jesus kommen wollte. Warum nachts? Vermutung ist, dass er, so wie es damals in seinem, ich sag mal, Viereck, in dem er gedacht hat, ist, in dieser Prägung, hat er Gott gesucht zuerst im Tempel. Das heißt, er war wahrscheinlich tagsüber im Tempel, hat alles schön orthodox, sauber, richtig gemacht. Aber nachts hat er den unorthodoxen Weg genommen und gesagt, ich muss zu diesem Jesus, ich muss zu ihm hin. Und wahrscheinlich war es für ihn auch nicht einfach, denn er ging ein bisschen versteckt diesen Weg, weil er ja Pharisäer war. Und als er zu Jesus kam, um ihm theoretisch diese Frage zu stellen, zu der er nie kam, musste er sich demütigen unter ihm. Er musste nochmal zum Schüler werden. Also es war ihm ein Herzenswerk oder eine Frage, die ihn wirklich beschäftigt hat, warum er nachts sogar zu Jesus gegangen ist. Aber Nikodemus' Worte haben Jesus nicht beeindruckt. Jesus blieb da völlig unbeeindruckt. Jesus interessiert nicht, wie wir ihn nennen, wie wir ihm schmeicheln, mit was auch immer wir kommen. Jesus interessiert uns, unser Herz. Und er hat direkt zu Nikodemus gesprochen. Aber dazu kommen wir gleich. Die Vermutung liegt nahe, dass Nikodemus wahrscheinlich sich dachte, so, ich bin Pharisäer, also mit wem haben wir zu tun? Nikodemus, Schriftgelehrter, gebildeter Mensch, hundertprozentig religiös, ein Lehrer, also noch Status, ja, Bedeutung im Volk, interessierter Mensch, ein Fan von Jesus. Und sicherlich wollte er kommen und ihm eine Frage stellen, wie man zu ihm zum Lehrer geht, diese eine Frage, dieses Wichtige, was ihm noch fehlt, zu seinem Ergänzungspool, damit er weiß, so ist es, so komme ich in den Himmel, das ist ein Prophet, der wird mir dabei helfen, also gehe ich jetzt hin und hole mir noch eine Belehrung. Also kommt er zu Jesus mit seiner Vorstellung, mit seinem Rahmen und will sich diese Belehrung einholen. Nun ja, Jesus geht da gar nicht drauf ein. Jesus unterbricht ihn. Jesus ist gar nicht davon beeindruckt und kommt direkt zum Punkt. Vers 3 bis 4. Jesus entgegnete. Ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Bei Nikodemus war jetzt wahrscheinlich alles völlig durch. Er dachte, er kommt zu Jesus, Jesus gibt ihm einen Tipp, sagt zu Nikodemus, pass auf, du liest dieses Buch, machst diese und diese Sache, in diesem Vers in der Bibel guckst du nochmal genauer hin und dann wirst du das ewige Leben wirklich sehen und erst verstehen und zur Weisheit kommen. Hat er aber nicht bekommen. Jesus redet zu ihm und sagt, du musst von neuem geboren werden. Und für Nikodemus ist so, Jesus, bist du betrunken? Schon spät, bist du müde? Wie zu meiner Mutter zu? Also, hä? Bei dem war wahrscheinlich das ganze Konzept durch. Der hat das auf keinen Fall erwartet, wahrscheinlich, dass Jesus ihm so eine Antwort gibt. Nikodemus, fertig. Das Interessante ist ja, zu wem spricht Jesus? Zu einem jüdischen Pharisäer. Und dadurch, dass er von neuer Geburt spricht, triggert er einen wunden Punkt bei einem jüdischen und erst recht Pharisäer. Nämlich, was ist wichtig für einen Pharisäer oder einen Juden? Eine Geburt. Der richtige Stamm, richtige Familie, von Abraham und das richtige Volk. Ja, das ganze Leben lang baust du darauf auf oder baute er darauf auf, dass er in das richtige Volk reingeboren wurde, das Volk Gottes, die Erben Abrahams. Und Jesus kommt um die Ecke und sagt, hey Nikodemus, du musst von neuem geboren werden, das bringt dir gar nichts. Bei ihm hundertprozentig die Welt zusammengebrochen. Dabei dachten sie ja quasi, dass die körperliche Geburt genauso eine geistliche ist, denn du hast ja zum Volk Gottes gehört. Und Jesus sagt ihm, hey, eine neue Familie wird gegründet. Und in diese kommst du nicht mehr durch Zugehörigkeit zu einem Volk, einer Nationalität oder Abstammung rein. Zu diese kommst du nur durch einen Weg rein. Das Wort, das hier benutzt wird, könnte man auch übersetzen als, also neue Geburt quasi, als von oben. Oder eine zweite Geburt. Und mit von oben ist nicht gemeint von den Nachbarn, sondern von Gott. Also eine Geburt von oben bewirkt von Gott und eine zweite Geburt. Ein nochmaliges Werden von etwas. Dabei ist geboren werden auch oft übersetzen auch mit gezeugt. Und gezeugt ist immer komisch, gerade im Kontext von Gott für unsere moderne Zeit. Aber gezeugt drückt aus, dass Gott etwas in dir tut, etwas macht, dass am Ende etwas entsteht und hervorbringt, dass das Ziel hat, was Gott möchte. In dem Fall zeugt er etwas in uns, das quasi schwanger geht und am Ende geboren wird und lebendig ist. Also etwas, was von Gott bewirkt ist. Nicht nur diese Geburt, sondern von Gott bewirkt ist. Also von oben her bewirkte neue Geburt, neue Identität, neues Leben. Das Interessante ist, dass Nikodemus das nicht versteht, obwohl Gott es doch in seinem Wort im Alten Testament schon vorhergesagt hat. Lass uns zusammen lesen, Hesekiel 36, 26 bis 27. Und ich werde an euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Gott hat schon lange verheißen, dass er etwas tun möchte in dem Menschen, das ihn verändert, substanziell in seinem Herzen, in seinem Sein verändert. Das Wort Gottes sagt, dass das Gesetz nicht einhaltbar ist. Kurze Randnotiz. Im Alten Testament wird das Gesetz positiv gedeutet und verstanden. Im Neuen nicht. Also doch schon im Sinne von, es ist immer noch gut. Aber die Angst zu versagen ist so groß, dass um den Zaun, den man so schon hatte, man noch einen anderen Zaun gebaut hat, der 10 Meter entfernt ist. Und schlussendlich ist der Konsens der Bibel, dadurch, dass die Israeliten ja schon im Alten Testament versagt haben, eigentlich das, dass das Gesetz nicht einhaltbar ist. Dass das Menschliche, wir als Menschen, das nicht tun können aus uns heraus. Aber Gott etwas tun möchte, etwas Geistliches tun möchte, das uns in den Stand bringt, dass wir so leben können. Eine andere Übersetzung übersetzt auch den Hesekiel-Text als, und ich werde meinen Geist hineinlegen in den Menschen. Und das passt sehr gut in den Kontext. Deswegen kommen wir jetzt zu unserer Stelle. Vers 5 und bis 8. Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt ins Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur Menschliches hervorbringen. Der Heilige Geist Jesus schenkt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von Neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst ihn nicht sehen, woher er kommt, wohin er geht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Jesus sagt folgende Punkte. Erstens, du musst neu geboren werden. Zweitens, diese Geburt, ich packe es zusammen, entsteht durch eine Taufe oder durch zwei Taufen. Einmal durch Wasser, und einmal durch Geist. Mit der Taufe, mit der Wassertaufe, bekenne ich, dass ich erstens ein Sünder bin und Jesus brauche. Und zweitens, dass das Werk, das der Heilige Geist in meinem Leben tut, dass ich es anerkenne und dass ich es möchte. Ich möchte mich da einklinken. Es ist ein Bestätigen dessen, was in dem Herzen steckt und was in einem lebt. Während der Geist Gottes, sagt das Wort Gottes, diesen Glauben bewirkt, möchte der Geist eben einmal dieses Leben schaffen und in diesem Leben sein. Als Bild, der Heilige Geist kommt und töpfert ein neues Gefäß, eine Vase, was auch immer, und stellt es dann nicht ins Regal und begutachtet es. Wow, das habe ich heute so gut gemacht. Das macht der Heilige Geist nicht. Er nimmt diese Vase und er will sie füllen. Füllen mit sich selbst. Es ist Gottes Ziel und Gottes Weg, mit der Menschheit oder mit den Menschen zusammen zu sein. Allein in Israel, als sie mit dem israelitischen Volk lagerten, da war die Schiffshütte inmitten des Lagers. Andere Religionen und Kulturen hatten das immer außerhalb. Das Göttliche war immer außerhalb. Gott wollte in der Mitte sein. Da das nicht klappt, hat er gesagt, dann müssen wir das erweitern, dass ich das wirklich packe. Jetzt hat er es aber so erweitert, dass es keine Tempel mehr gibt, keine Gebäude mehr gibt, wo er mit seiner Gegenwart ist. Nein, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Er will in dir leben, er will dich füllen, er will dich ausrüsten, er will in deinem Leben sein. Das ist der Gedankengang der Geistestaufe. Nicht nur was in dir zu bewirken, sondern in dir zu leben, mit dir zu leben und dich auszurüsten. Denn, da kommt Jesus und erklärt, Menschliches bringt Unmenschliches. Auf Deutsch, wir können gar nichts machen. Wir können mit unserem Bemühen es nicht schaffen, das Leben hervorzubringen, das Gott möchte. Religiöses Verhalten, Glauben, irgendwas tun, irgendwelche Formeln oder Möglichkeiten schaffen, um Gott zu gefallen, bringt nichts. Es gibt nur einen Weg, nämlich dass der Heilige Geist das schafft, was geistlich ist und was vor Gott Bestand hat. Und hierbei ist geistlich nicht gemeint mit wir schweben auf Wolke 7 und alle Geistlich ist manchmal auch Toiletten putzen. Geistliches ist ganz einfache Arbeit. Die Bibel trennt das nicht. Aber geistlich bedeutet aus dem Heiligen Geist heraus und das hat vor Gott Bestand. Aus mir nicht. Sonst bräuchten wir Jesus nicht. Sonst könnten wir das Gesetz einhalten. Sonst müssten Adam und Eva hätten gesagt, Gott, es tut uns leid, können wir weitermachen. Nein, Gottes Gerechtigkeit fordert das, dass es eben nicht geht. Dass unser Tun nicht ausreicht. Und so sagt Jesus, aus Wasser und Geist. Und das ist das Schöne, das mich so begeistert in, ich sag mal, diesem theologischen Bild und in diesem Glaubensverständnis, dass es Gott ist, der es wirkt, nicht ich. Philipper 2 sagt, Gott schenkt das Wollen und das Vollbringen. Er ist es, der es in mir macht, der es lebendig macht und ich bin Teil davon. Und so sagt er eben, dass der Wind weht, wie er will und du hörst nur sein Rauschen. Man könnte auch übersetzen, der Geist weht, wie er will oder der Geist macht, wie er will und du hörst nur seine Stimme. Den Wind kannst du nicht greifen. Den Wind kannst du nicht sehen. Aber du hörst ihn. Du siehst die Auswirkungen, die er hat. Du spürst ihn. Theoretisch ist genau das Bild für den Heiligen Geist. Du kannst seine sehen, was er tut. Du kannst ihn spüren, du kannst ihn wahrnehmen. Du kannst ihn hören. Aber du kannst ihn nicht greifen. Du kannst ihn nicht packen. Er kommt von wo er will und geht, wohin er will. Und er tut die Dinge. Fakt ist, übersetzt bedeutet das, du kannst ihn nicht kontrollieren. Du kannst es nicht greifen, in die Hose packen und sagen, so, das ist das Bild, so habe ich es verstanden. Es gibt Ansätze, um es zu verstehen, aber am Ende bleibt der Heilige Geist, der Heilige Geist. Nicht wir haben ihn, sondern er hat uns. Er hat uns. Es ist das Kontrolle abgeben gegenüber Gott. Und deswegen zählt deine Entscheidung für diesen Prozess. Es bringt nichts, religiös oder kirchlich aufgewachsen zu sein. Hey, Nikodemus wäre in den besten Startpositionen, wenn es darum geht. Hat ihm aber nichts gebracht. Ich bin christlich aufgewachsen. Und doch musste ich meine eigene Entscheidung treffen. Für mich gab es den Punkt, dass ich tatsächlich irgendwann mal auch Glaube hinterfragt habe. Du hörst von deiner Mama und von deinem Papa als kleiner Junge immer, wer liebt dich am meisten? Und du lernst natürlich Jesus und du glaubst es auch. Aber wenn man heranwächst, muss der Glaube, der in dir lebt, ein Glaube sein, der vom Heiligen Geist bewirkt ist und nicht von deinen Eltern, nicht vom Pastor, nicht von deinem Hauskreisleiter, von niemand anderem, sondern von Gott persönlich, vom Heiligen Geist. Und so dachte ich immer, dass ich meine Argumente gefunden habe, Gott aus der Welt auszuklammern, dass das alles nicht stimmt, das ist alles nur Humbug. Und dann kommt der Heilige Geist und er tut Dinge. Und es passiert genau das wie mit dem Wind. Ich kann es nicht definieren, ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht eingreifen, aber ich sehe es, ich fühle es, ich höre es und ich kann es akzeptieren. Und so ist der Heilige Geist, der in unser Leben hineinwirken möchte. Was ist diese neue Geburt? Neue Geburt bedeutet neue Prägung, ein neuer Ursprung, eine neue Zugehörigkeit. Was ist diese Taufe im Heiligen Geist? Wisst ihr, die Kirche ist quasi die horizontale Ebene, in der wir unseren Glauben leben. Aber der Heilige Geist, der in uns lebt, das ist die vertikale Ebene, die uns mit Gott verbindet. Und fehlt irgendwas, hast du nur einen Strich. Vielleicht höchstens einen Stock, mit dem kannst du Leute schlagen. Das ist alles. Aber hast du die horizontale Ebene und die vertikale Ebene, entsteht was hier? Ein Kreuz. Weil es das ist, was Gott von uns möchte. Er möchte die Wiederherstellung in seinem Volk, das ist ein Zwischenmenschliche, und die Wiederherstellung zwischen ihm und dem Menschen persönlich. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Hey, sogar die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die Autorität hatten, Leute zu heilen, Dämonen auszutreiben, brauchten am Ende diese Taufe im Heiligen Geist. Und beschrieben wird in der Apostelgeschichte, und ein Wind kam, genau das Bild. Und sie wurden erfüllt mit Heiligen Geist. Ja, aber dafür müssen wir unsere Boxen aufgeben. Nikodemus kam mit seiner Box und sagte, Jesus, guck mal, leg mal dazu. Und Jesus sagte, alles klar, hat so ein Teleskopschlagstock oder irgendwas rausgenommen, boom, einmal drauf. Platt. Fertig. Nichts mehr wert. Ich glaube, für einen Schriftgelehrten, der ganz klar und normiert und alles hat seine Normen und Ordnungen, war das Horror. Die Kontrolle abzugeben, etwas, das wirkt jetzt in mir, das ich nicht greifen kann, nicht verstehen kann, das war sicher Horror. Aber es ist das, was Gott tun möchte. Hey, es gibt keine Nationalität, die dich in den Himmel bringt. Es ist so unwichtig, zu welcher Nationalität du gehörst. Ob aus Afrika, aus Asien, aus Polen, aus woher du auch kommst, unwichtig. Entscheidend ist, triffst du die Entscheidung für Jesus. Lässt du diese neue Identität, diese neue Geburt in dir heranwachsen oder nicht? Es ist auch nicht wichtig, welche irdischen Voraussetzungen du hattest. Es ist aber auch nicht wichtig, was du mitbringst. Ob du gebildet bist, ob du eine Meinung hast oder auch keine Meinung hast. Ob du Status hast, Geld hast, ob du Überzeugungen hast. Bringt nichts. Hatte Nikodemus genug? Alleine das, was Gott in dir wirkt, entscheidet. Und du hast die Entscheidung, sich dafür zu öffnen. Warum noch Heiliger Geist? Weil Gott möchte, dass wir das, was wir tun, eben nicht aus der menschlichen Sphäre tun, sondern aus der geistlichen. Bedeutet, die Ressourcen, die wir als Menschen haben, die bringen uns nichts. Wir sollen Ressourcen des Heiligen Geistes anzapfen für unser Leben, die uns voranbringen in unserem geistlichen Leben mit Gott. Deswegen brauchst du, deswegen brauche ich den Heiligen Geist. Hey, wir können, die Bibel spricht in der Übersetzung auch tatsächlich in einem Aspekt, dass das immer wieder das Taufen ist, immer wieder in den Heiligen Geist kommen, immer wieder füllen lassen. Wenn du meinst, du brauchst das nicht, wenn ich meine, ich brauche das nicht, dann fangen wir hier an, etwas zu bauen, das Gott nicht beinhaltet, das Gott nicht inne hat. Aber wir brauchen Gott und er kann diese Veränderung wirken. Amen. Deswegen ist die Frage, die sich stellt, zweiter Punkt, wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Lasst uns lesen, Verse 9 bis 13. Aber wie kann das geschehen, fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israel weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über irdische Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über himmlische Dinge rede? Es ist noch niemand in den Himmel aufgefahren. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel gekommen ist, der Menschensohn. Es geht nur durch Jesus. Nikodemus kam zu Jesus und nannte ihn Lehrer. Ein anderer Mensch oder an einer anderen Stelle ein Prophet. Was auch immer man für Jesus für einen Stempel drauflegt, der zählt nicht. Der bringt nichts. Es gibt nur einen, der entscheidend ist. Nämlich der, dass Jesus Gottes Sohn ist. Der Messias. Diese Stelle hier ist schlussendlich die ganze Bedeutung der Autorität Jesu. Andere Religionen, andere Überzeugungen sprechen oft von Menschen, die was vom Himmel erlebt haben, gesehen haben. Hier sprechen wir von jemandem, der aus dem Himmel kommt. Nur Jesus kann dich in den Himmel bringen, weil er diesen Weg vom Himmel runtergegangen ist und weiß, wie der Weg nach oben geht. Nur er kann dich mitnehmen. Das ist das spezifische Sondermerkmal Jesu, was ihn unterscheidet. Er kommt von dort. Er ist Gottes Sohn. Und ich hoffe natürlich, dass bei Nikodemus so ein Licht aufgegangen ist und er kapiert hat, okay, darum geht's hier. Ja, das habe ich schon mal gehört. Also Jesus gab ihm keinen Tipp. Er gab ihm ein völlig andere Denke, ein völlig hinterfragtes Herangehen. Um Gott zu sehen, brauchen wir das richtige Verhältnis zu Jesus. Ist Jesus nur ein Berater oder ist er der Retter meines Lebens? Ist er der Messias, der Sohn Gottes? Niemand neben Jesus. Hey, da gibt es einen Glaubenssatz, den ich dir mitgeben will, dass du ihn dir mitschreibst, einprägst. Jesus ist mehr als ein Prophet, mehr als ein Lehrer. Jesus ist so viel mehr. Jesus ist so viel mehr als nur ein Prophet, als ein Lehrer. Und das sind Titel und Ämter gewesen, die so groß waren und so bedeutend und so einflussreich. Und Jesus ist mehr. Jesus ist mehr. Und so müssen wir lernen, aus dieser Box, die wir haben, unsere Prägung, unsere Einstellung, unsere Überzeugungen, diese zu verlassen, damit Jesus zu dem werden kann, der er ist. Und nicht der bleibt, den wir denken, wer er ist. Es ist nicht kontrollierbar. Er ist der Herr, nicht wir. Und so bin ich bei meinem dritten Punkt. Es liegt Kraft im Namen Jesus. Jesus ist nicht nur der Sohn Gottes, sondern das, was er tut, hat evidente Auswirkungen auf dein Leben. Gott hat die Fähigkeit, dein Leben zu transformieren und zu verändern. Lasst uns lesen. 14. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Jesus deutet auf eine Geschichte im Alten Testament zurück, wo das Volk Gottes angefangen hat, gegen Gott zu murren und ihn anzuklagen. Und Gott erlaubte quasi und hat sie freigestellt für sich selbst quasi, und es kamen die Schlangen und haben sie gebissen und einige getötet und die Leute wurden krank. Und er sagte Mose, dass er eine bronzene Schlange aufrichten soll und jeder, der diese Schlange angucken wird, wird gerettet werden und geheilt. Das ist ein Bild auf Jesus. Diese Schlangen, die das Böse symbolisieren, die quasi in das Leben der Menschen gekommen sind, weil die Menschen Gott gelästert, Gott gemurrt haben, sich von ihm abgewandt haben, ist nun im Leben der Menschen. Es gibt diese Krankheit, die die Menschen haben, die nennt sich Sünde. Und der Sohn Gottes, der keine Schlange ist, wird zur Schlange am Kreuz. Krasse Aussage. Aber die Bibel sagt, Jesus wurde zur Sünde für uns. Jesus wurde zur Sünde für uns. So können wir diese Krankheit der Sünde quasi nur heilen, indem wir zu Jesus kommen ans Kreuz. Indem wir Jesu Werk annehmen. Und es hat Kraft, weil das Böse die Herrschaft, die Sünde, die Herrschaft in unserem Leben verliert. Es ist Gott, Jesus, der nun herrscht. Jesus rettet. Jesus rettet. Jesus macht frei. Und in dem Fall ist es nicht so, dass es nur Leben ist. Wir leben gerade alle. Es ist ewiges Leben. In dem Moment, wo du dich für Jesus entscheidest, beginnt ewiges Leben. Das ist eine Qualität, die du nur in Jesus findest. Die du nur durch das Kreuz erhalten kannst. Und wie? Indem der Heilige Geist, der Vertreter Jesu hier auf Erden, Gott hier bei uns, denn Jesus ist in den Himmel aufgefahren, kommt dieser Heilige Geist in dein Leben und sich setzen darf, bestimmen darf. Das klingt krass und drastisch, aber in der Umsetzung sehen wir gleich, Gottes Liebe hat das Vorteile für uns, weil Gott in uns lebt. Warum? Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die Bibel sagt, dass der Heilige Geist Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt nun in dir. Das heißt, hast du den Heiligen Geist, wirst du trotzdem sterben. Du bist immer noch Adam, weil Adams Schöpfung ist noch nicht rum. Aber weil der Heilige Geist in dir ist, wirst du Christus. Was ich mit Christus meine, du wirst diesen neuen Auferstehungsleib, den die Bibel sagt, bekommen. Denn der Heilige Geist wird dich auferwecken und du wirst, so wie Jesus, der als Erster gegangen ist unter vielen, diesen Weg nachgehen. Ey, das ist Sicherheit. Du hast die Zusage. Du hast den Heiligen Geist in deinem Leben und er führt dich an diesen Punkt und darüber hinaus. In Gottes Gegenwart, in seine Welt. Ey, es wird der Tag kommen, da wird Gott sagen, so, und dieses Böse werden wir jetzt ausradieren. Es muss raus. Und das wird er tun, indem er einen Gerichtstag ansetzt. Gott wird richten über die Menschen, er wird alle holen und jeder wird sich vor Gott rechtfertigen. Der Unterschied wird aber sein, dass die, die den Heiligen Geist haben, die Jesus in sich haben, werden dann vor ihm stehen und sagen, ja, Jesus ist meine Rechtfertigung. Jesus ist der, der das für mich tut. Und sie werden nicht gerichtet. Also es gibt noch eine Gerichtsebene für Christen, aber das hat gerade keinen Bestand. Sie werden nicht gerichtet. Sie kriegen den Zorn Gottes für diese Bösheit, die sie in ihrem Leben gemacht haben, nicht ab. Weil Jesus das Böse ans Kreuz getragen hat, die Sünde ans Kreuz getragen hat und Gott hat Jesus verurteilt. Hat die Sünde in seinem Leben, in seinem Körper verurteilt, dass wir es nicht mehr müssen. Hey, und das zeigen wir auch in der Taufe. Ich will dich ermutigen, wenn du dich noch nicht taufen lassen hast, tu das, treff die Entscheidungen, bestätige deinen Glauben. Taufe zeigt, wir gehen, wir sterben, dieser Adam wird irgendwann mal weg sein. Wir werden untergehen, wir werden sterben, aber durch Jesus werden wir wieder auferstehen. Und es ist ein jetziges Symbol schon dafür, dass die Sünde jetzt schon, dass wir jetzt schon eigentlich tot sind für die Sünde und ein neues Leben in Gott bekommen haben. Mich fasziniert das. Mich fasziniert das. Jedes Mal, wenn dann unsere Täuflinge dann da reingehen und sich taufen lassen, dann werde ich genau dieses Bild haben. Sie sterben für die Welt, für die Sünde und werden mit Jesus irgendwann auferstehen. Ist das nicht cool? Ist das nicht gut? So hat der Tod keine Kraft mehr. Und so bin ich bei meinem letzten Punkt. Gott will retten. Gott will retten und nicht richten. Lasst uns lesen 16 bis 18 plus 21. Denn Gott hat der Welt seine Liebe gezeigt dadurch, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben bekommt und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist somit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. 21. Wer sich aber nach der Wahrheit ausrichtet, tritt in das Licht und jeder kann sehen, dass er in der Verantwortung vor Gott handelt. Jeder, der sich für Jesus entscheidet, der Johannes der Täufer sagt auch am Ende des Kapitels, jeder, der gehorsam ist Jesus, der ihm zeigt, ja, ich trete in die Verantwortung. Ich sehe, ich habe Sünde in mir. Ich brauche dich, Jesus, wird nicht verurteilt werden. Gott ist Richter und Retter zugleich. Gott ist Richter und Retter zugleich. Aber sein Grundmotiv ist Liebe. Gottes Grundmotiv ist Liebe. Es hat ihn alles gekostet. Und das ist nicht nur so, dass Gott sich entschlossen hat, jetzt werden wir die Menschheit retten, sondern Jesus selbst hat sich entschlossen dafür, für dich und mich zu sterben. Es war nicht nur der Entschluss des Vaters, sondern auch des Sohnes. So kommt Jesus auf diese Welt, in diese adamische Schöpfung. Und ich sagte, Jesus hatte auch Angst. Jesus hat darum gebetet, wenn dieser Kelch vorbeigehen würde, wäre es gut. Aber er blieb gehorsam aus Liebe zu dir und zu mir. Weil Gottes Gerechtigkeit verbietet es, dass wir, so wie wir sind, zu ihm kommen. Eigentlich hätte Gott sagen können, so Adam und Eva raus, Prototyp gescheitert, lass sie sterben, fertig. Und es wäre alles gut. Aber diese Liebe zu dir und zu mir bringt Gott dazu, dass er trotz seiner eigenen Gerechtigkeit einen Weg finden will, um dich und mich mit ihm zu versöhnen. Weißt du, hätte er gesagt, ja, ich nehme den Mensch, passt so wie er ist, dann steht der Teufel auf der Matte und sagt, ja, aber das und das und das und mich hast du auch nicht genommen. Das wäre nicht Gerechtigkeit Gottes. Und so verurteilt er Jesus in diesem Leib. Und dann kannst du dir auch die Frage stellen, ist Gott gerecht, wenn er einen Menschen ohne Sünde, der nichts getan hat, der perfekt ist, straft und verurteilt? Ist dann Gott überhaupt gerecht? Der Punkt ist, der Sohn Gottes selber wollte es. Philippa sagt, er enteignete sich seiner Herrlichkeit. Und zweitens, es endet da nicht. Der Tod ist besiegt, der Heilige Geist kam und hat Jesus auferweckt und Jesus ist jetzt in seiner Herrlichkeit. Das war ein Werk, das getan werden musste, aber es hat dann nicht geendet. Gott erweist sich in seiner Gerechtigkeit, dass er gerecht bleibt und trotzdem den Menschen zu sich holt. Das ist wie, wenn jemand auf dich schießt und zielt und drückt ab. So ist Gott nicht derjenige, der in dem Kasten sitzt und den Knopf drückt und dann irgendwie ein Magnet kommt und schiebt die Kugel weg, sondern er rennt raus und schmeißt sich vor die Kugel, die dich treffen sollte und nimmt sie ab. Der Unterschied ist nur, du hättest es verdient, er nicht. Er schmeißt sich in die Kugel und stirbt für dich an deiner Stelle, stirbt für mich an meiner Stelle. Deswegen ist wichtig, dass wir eine klare Entscheidung für Jesus treffen. Dass der Heilige Geist in uns lebt und wirkt und uns verändert zu dem, was Gott möchte. Und nun lesen wir weiter nach dem Kapitel raus, dass Jesus unterwegs ist und eben an diesem Brunnen ist. Und dieser Frau sagt, dass sie ihm Wasser geben soll zum Trinken. Und sie kann das nicht, weil nichts da ist. Und Jesus sagt, hey, das Wasser, das ich dir gebe, das wird nicht versieden. Das Wasser, das ich dir gebe, das ist frisch, das ist klar, das wird dich erquicken. Und ihre Frage ist, bist du denn größer als unser Stammvater Jakob? Und Jesus antwortet theoretisch, also nicht so wie ich, aber eigentlich mit, ja, ich bin größer als alle zusammen. Jesus sagte, bevor Abraham war, bin ich. Es ist die Frage, wer ist Jesus für dich? Dann kann dir Jesus dieses lebendige Wasser geben, das du brauchst für deinen Alltag. Paulus sagt, dass dieses Feuer, das der Heilige Geist in uns entzündet hat, dass wir es stärker werden lassen sollen. Und deswegen predige ich heute zu zwei Menschengruppen. Erstens zu allen Menschen, die noch nie diese Entscheidung für Jesus getroffen haben und heute diese Entscheidung treffen wollen. Oder diesen Schritt wagen wollen, im Geist getauft zu werden oder die Taufe einzugehen. Auf der anderen Seite möchte ich zu jedem sprechen, der sagt, ja, Ostern, klar, kenne ich seit Jahren, bin damit aufgewachsen, jedes Mal dieselbe Geschichte. Und in dir merkst du, dass das Feuer, das du eigentlich haben solltest, eher so ein Flämmchen ist. Und dass dieser Brunnen, den du eigentlich haben solltest, nicht erreichbar ist. So will ich heute für dich beten, dass die Kraft des Heiligen Geistes dich heute wieder neu berührt und lebendig macht, was tot ist, lebendig macht, was schläft, damit du in dieser Entscheidung, die du mal getroffen hast, weiterlebst. Wisst ihr, wir brauchen nicht immer Theorie. Wir brauchen ein Nikodemus-Gespräch. Mit dem, wie wir sind, zu Jesus zu kommen und ein Erlebnis zu haben. Wir brauchen die Erfahrung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Ja, und heute ist dein Tag, heute ist dein Moment, wo das in deinem Leben passieren kann. Ich bitte uns, einfach die Augen zu schließen. Wir sind da ein bisschen lutherisch auch geprägt, dass wir Entscheidungen immer gerne in unserem Herzen treffen wollen. Aber es ist auch biblisch, Dinge auch offen zu legen. So wie eben Geburt bedeutet, dass da was lebt, man nimmt es warm und hört es. So will ich dich ermutigen, es eine Entscheidung auch zu treffen durch dein Handeln. Hey, wenn du heute hier bist und du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus in deinem Leben getroffen, als Herrn und Erlöser, will ich dich fragen, willst du ihn annehmen als deinen Herrn und Erlöser? Und wenn du sagst ja, dann heb doch mal deine Hand. Hey, nice. Hey, danke, danke. Jesus, du siehst die Entscheidungen für dich, Jesus. Du siehst die Entscheidungen, die gerade getroffen wurden, dass sie dir nachfolgen wollen, dass sie dir ihr Leben geben wollen. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du kommst und jetzt jeden erfüllst, der seine Hand gehoben hat. Dass du dieses Leben schaffst, dieses neue Leben schaffst, das nur du schaffen kannst. Herr, weg von der Sünde hin zu dir. Nicht aus unserer Kraft, sondern aus deiner Kraft. So bitte ich dich, Heiliger Geist, das kann nicht ich, nur du. Tu du es jetzt. Taufe du jetzt in deiner Kraft, in deinem Heiligen Geist. Hey, ist jemand heute hier, der sagen will, ja, ich glaube, für mich ist der Schritt dran, Taufe oder Geistestaufe. Wenn du sagst, ja, dann bitte ich dich, heb doch deine Hand. Hey, vielleicht bist du heute hier und du fühlst dich kraftlos. Dein geistliches Leben ist mehr eine Last als eine Freude. Das Böse hat mehr Bestand in deinem Leben, als du gerne hättest. Hey, wenn du heute hier bist und du willst diese Kraft des Kreuzes in Anspruch nehmen, dieses Böse, diese Macht zu rauben und Jesus abzugeben, neue Kraft zu bekommen, neu erquickt zu werden in diesem Wasser, in dieser Kraft des Heiligen Geistes, dass das Feuer wieder brennt, will ich dich bitten, triff die Entscheidung und heb deine Hand. Hey, nice. Und Heiliger Geist, ich bete und ich bitte dich jetzt darum, dass du kommst jetzt mit deiner Kraft, mit deiner Liebe und mit deiner Klarheit in jeden Einzelnen. Gott, ich rufe dich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und wirklich deine Gegenwart ausschüttest auf jeden, der gerade die Hände gehoben hat. Dass du veränderst, dass du revitalisierst, dass du neue Kraft schenkst, dass du das Feuer anzündest und anfeuerst. Gott, dass du diese Quelle aufbrichst und dass neues, lebendiges Wasser kommt, Jesus. Herr, dass Sorge beiseite geht, dass diese Sünde weicht und dass du, Jesus, kommst durch deinen Heiligen Geist. Gott, ich bete, dass du kommst mit dieser Kraft, die wir nicht aus uns hervorbringen können, sondern nur du. Komm, Heiliger Geist. Und wirke du das. Komm mit deiner Erfüllung, Heiliger Geist. Und Jesus, wir loben dich, wir beten dich an. Herr, du bist der König. Du bist auferstandener Herr. Du hast den Tod besiegt, Jesus. Du hast die Sünde besiegt. Und wir danken dir, Herr, dass du dein Werk in uns vollbringen wirst und zu Ende bringen wirst. Und so bete ich im Namen Jesus Christus und befehle auch allem, wo der Teufel und der Feind versucht einzugrätschen und das zu verhindern, dass du schweigen musst im Namen Jesus. Dass du kein Anrecht hast, hier reinzugreifen und dazwischen zu funken. Hey, ich spreche dich frei. Ich habe hier einen Eindruck, einer steht unter Selbstverdammnis. Du wirfst dir die Sünden so stark vor und rechnest die sie so an. Ich sage dir im Namen Jesus, dass du freigesprochen bist durch das Blut Jesu und durch den Heiligen Geist von deiner Schuld. Geist Gottes, komm und gib ein neues Leben. Herr, dir sei die Ehre. Herr, dir sei die Anbetung.